Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext, an dem wir heute Gottes Wesen studieren wollen, steht im Buch des Propheten Jesaja Kapitel 9 und gehört sicherlich zu den bekanntesten Verheißungen, mit denen Gott das Wunder von Weihnachten schon im Alten Testament ankündigt. Sie haben diesen Predigttext auf Ihrem Gottesdienst-Begleitblatt auch abgedruckt, sodass Sie das umso besser verfolgen können. Und ich lese jetzt zunächst Jesaja Kapitel 8, die Verse 23 bis 9, Vers 6. Doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Hat er in früherer Zeit in Schmach gebracht, das Land Sebulon und das Land Naphtali, so wird er hernach zu Ehren bringen, den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friede Fürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Herr, nun zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Liebe Gemeinde hier in Bielefeld und alle, die uns jetzt auf anderen Wegen live mitbegleiten. Wir steigen ein in Neuguinea. Die Frau des Savi-Häuptlings schrie vor Entsetzen, weil sie nicht ansehen konnte, was ihr Mann, der Häuptling, dort tat. Wieder einmal standen sich die Savis und der feindliche Haenam-Stamm voller Spannung gegenüber. Gleich würde die gewalttätige Auseinandersetzung wieder losgehen, ein letzter Versuch der Schlichtung. Der Häuptling nimmt das 6 Monate alte Baby seiner Frau aus den Armen und hält es hoch in die Luft. Und dann trägt er seinen Sohn zum Häuptling des feindlichen Stammes hinüber und legt ihm den in die Arme. Und jetzt werden die dem Baby einen neuen Namen geben. Die werden das Baby als eines der ihren aufziehen. Die Tradition besagte nämlich, zwischen den beiden Stämmen konnten nun keine Kriege mehr geführt werden, solange dieses Kind am Leben war. Und deshalb hatte dieses Kind einen besonderen Namen. Sie nannten es Friedenskind. Indem der Häuptling seinen eigenen Sohn hergab, begab er sich selbst in die Hände seiner Feinde. Liebe Gemeinde, hier in Bielefeld, das ist keine nette Geschichte. Das ist eine reale Begegnung, die der Anthropologe Don Richardson in den 60er Jahren in Neuguinea selbst erlebt hat. Und wir verstehen sehr schnell den Bezug zu uns. Weihnachten heißt, der Häuptling aller Häuptlinge gibt seinen Sohn aus den Händen und legt ihn in die Hände seiner Feinde. Gott gibt sich in Menschenhände. Und wir wissen aus der Bibel, dass es bei Gott keine Augenblicksentscheidung war, sondern Gott hatte das viele Jahrhunderte vorher angekündigt, wie er seinen Sohn in die Welt senden würde, wohin er ihn senden würde, nämlich nach Bethlehem. Und Gott hatte sich festgelegt, er hatte sich festgelegt auf ein spezielles Volk, in das er ihn schicken würde, das Volk Israel, auf einen speziellen Stamm aus diesem Volk, in den er seinen Sohn schicken würde, nämlich den Stamm Juda, und dann auch noch auf eine bestimmte Familie aus diesem Stamm, nämlich die Sippe Davids. Gott hatte sich festgelegt. Und der Gipfel dieser Festlegung bestand darin, dass der heilige Gott schon vorab etwas verschickte, was ein menschlicher Vater niemals wagen würde. Die Geburtsanzeige. Und das ist der Titel unserer Predigt heute Morgen, die verfrühte Geburtsanzeige. Geburtsanzeigen gehören ja zu den schönsten Nachrichten, die man in der Post finden kann. Und manche machen das ja auch so, dass sie dann diese Geburtskärtchen vielleicht an die Kühlschranktür kleben, damit sie daran erinnert werden, dafür zu beten. Geburtsanzeigen sind immer etwas ganz Besonderes, passend zu dieser Predigt. Das war nicht bestellt, habe ich gestern Abend noch eine per E-Mail erhalten. Eine Tochter ist uns geboren und dann ein Bibelvers. Und dann, liebe Freunde, am heutigen 17. Dezember wurde um 13.55 Uhr sowieso geboren. Sie wiegt 2815 Gramm und ist 48 Zentimeter groß. Also, so eine typische Geburtsanzeige. Da steht dann der Name drin, das Datum der Geburt, alles wie hier, ne? Das Gewicht 2815 Gramm, der Zeitpunkt der Geburt, die Länge des Säuglings, der Name der Eltern. Und wenn Christen das verschicken, meistens noch ein Bibelvers, so auch hier, denn du hast mich erfreut, o Herr, durch dein Tun und ich jubel über die Werke deiner Hände. Wann werden solche Geburtsanzeigen verschickt? In der Regel einige Tage nach der Geburt. Hier schon wenige Stunden nach der Geburt, weil das eben über E-Mail schneller geht. Und manche bereiten das alles schon ganz liebevoll lange vorher vor, wenn die Mutter noch zu Hause ist. Und wenn sie das Kind dann gerade entbunden hat und sich noch erholt, meistens im Krankenhaus, dann fügt der Vater in der Regel so die exakten Daten ein. Das Gewicht weiß man ja nicht vorher, die Länge, das Datum, die Uhrzeit. Und dann wird das Ding abgeschickt. Auch der heilige Gott hat eine Geburtsanzeige für seinen einzigen Sohn entworfen und verschickt. Und so außergewöhnlich dieser Sohn, so außergewöhnlich natürlich auch die Geburtsanzeige. Das beginnt schon mit dem Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, etwa 700 Jahre, bevor der Sohn auf die Welt kommt. Also eine prophetische Geburtsanzeige. Und wir haben das noch im Ohr, denn uns ist ein Kind geboren, so hat der hier, der mir das gestern schickt, auch geschrieben, eine Tochter ist uns geboren. Und Gott sagt, uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friedefürst. Also der Zeitpunkt ist ungewöhnlich. Und noch etwas ist ungewöhnlich, obwohl Jesaja 700 Jahre vor Christus, etwas länger noch vor Christus schreibt, berichtet er das so, als sei es schon geschehen. Also man nennt das prophetisches Perfekt, ja. Eine Sache wird so sicher passieren, dass man in der Vergangenheitsform davon reden kann, als sei es bereits geschehen. Da steht dann die Grammatik im Dienst der theologischen Aussage. Wir können so sicher davon reden im Vergangenheitstempus, weil Gott es mit Sicherheit durchführen wird. Und dann das Nächste. Wenn Sie das vergleichen mit den Geburtsanzeigen, die bei Ihnen zu Hause am Kühlschrank hängen, ist der Inhalt dieser Geburtsanzeige. Also was hier fehlt, sehen wir sofort, sind die technischen Details. Ja, über Größe, Gewicht und so weiter wird nichts gesagt. In unseren Geburtsanzeigen machen wir normalerweise keine Aussagen über das Wesen dieses Kindes. Ja? Stellen Sie sich mal vor, da würden Eltern eine Geburtsanzeige verschicken. Wir freuen uns, die Geburt unseres hochintelligenten, musikalischen und sportlichen Stammhalters zu verkünden. Das würde keiner sich trauen, da würden alle nur lachen. Aber bei Gottes Geburtsanzeige ist es genau umgekehrt. Gott gibt keine technischen Details, aber Gott sagt etwas über das Wesen dieses Kindes, über den Charakter dieses Kindes und über seine Wirkung auf die Welt. Und die unvermeidliche Frage, die sich uns stellt, lautet natürlich, warum verschickt Gott diese Geburtsanzeige so früh? Mehr als 700 Jahre vor der Geburt. Wie konnte das den Menschen damals helfen, zur Zeit Jesajas? Und warum sollte diese Anzeige für uns so wichtig sein? Liebe Leute, wenn wir diesem Geheimnis auf die Spur kommen wollen, dann müssen wir uns kurz in die Situation der Menschen hineinversetzen, die das damals als Erste zu lesen bekamen. 8. Jahrhundert vor Christus. Israel steht unter Schock, vor allem das Nordreich. Die assyrische Invasion ist nicht mehr aufzuhalten. Der Druck der Feinde wird immer stärker und spürbar. Und zugleich ist es auch ein Alarmsignal für den Süden, also für Juda. Die merken, es ist denen an den Kragen gegangen und möglicherweise wird uns das Gleiche geschehen. Und so steht auch in Jesaja 8, Vers 8 schon, und sie werden einbrechen in Juda und wegschwemmen und überfluten, bis sie an den Hals reichen. Also die werden auch noch sich den Süden vornehmen. Und Alle, die ein bisschen aufmerksam sind, merken, die Lage ist nicht nur ernst, sondern sie ist wirklich hoffnungslos. In Jesaja 8, 21 heißt es, sie werden im Land umhergehen, hart geschlagen und hungrig. Und wenn sie Hunger leiden, werden sie zürnen und fluchen ihrem König und ihrem Gott. Und sie werden über sich blicken und unter sich die Erde ansehen und nichts finden als Trübsal und Finsternis. Sie werden in alle Richtungen nach Hilfe schauen, über sich, unter sich. Aber es wird keine Lösung zu erkennen sein. Nichts werden sie finden als Trübsal und Finsternis. Und dann geht es weiter, denn sie sind im Dunkel der Angst und gehen irre im Finster. Jesaja 8, Vers 22. Der äußere Anlass ist der Angriff der assyrischen Weltmacht. Aber die innere Ursache liegt noch ganz woanders. Die innere Ursache, das macht Jesaja auch deutlich, ist die dreiste, freche Abkehr von ihrem Gott. Und diese Ignoranz, ja Bösartigkeit Gott gegenüber, dieses Aufbegehren zeigt sich auch daran, wo die Leute jetzt Hilfe suchen. Vers 19, Kapitel 8, Vers 19. Wenn sie aber zu euch sagen, ihr müsst die Totengeister und Beschwörer befragen, die da flüstern und murmeln, so spricht, soll nicht ein Volk seinen Gott befragen oder soll man Lebendige für die Toten befragen? Also die haben im Okkultismus ihre Zuflucht gesucht, viele. Und sie haben gemerkt, Sünde führt immer in die Finsternis, wenn wir uns von Gott abwenden, wenn wir unser Leben auf anderen Wegen bewältigen wollen, dann landen wir früher oder später immer, wie das hier im Vers 22 steht, in Trübsal und Angst. Und trotzdem gibt es ein Hoffnungslicht. Und Gott gibt dem Jesaja jetzt diese Hoffnungsbotschaft, die genauso radikal und genauso durchdringend ist. Sie müssen unbedingt diesen Zusammenhang von Kapitel 8 und Kapitel 9 in den nächsten Tagen nochmal lesen. Die genauso durchgreifend ist, diese Hoffnungsbotschaft, wie die Gerichtsbotschaft. Und liebe Gemeinde, es ist ein großes Vorrecht, dass auch wir uns da angesprochen fühlen dürfen, weil Gott diese Botschaft ausdrücklich auch an uns richtet. Denn den Zustand von Vers 22, den kennen wir doch genau so, dass wir manchmal in alle Richtungen gucken, nach oben, nach unten, zur Seite und doch immer wieder nur merken, nichts als Trübsal und Finsternis im Dunkel der Angst. Das kennen wir. Und dann atmen wir umso mehr auf, wenn wir sehen, wie es in Vers 23 weitergeht. Und das ist der Vers, mit dem der Text hier auch auf ihrem Zettel beginnt. Doch es wird nicht dunkel bleiben. Über denen, die in Angst sind, hat er in früherer Zeit in Schmach gebracht, das Land Sebulon und das Land Naphtali. So wird er hernach zu Ehren bringen, den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordans und das Galiläa der Heiden. Das ist total spannend. Das Gebiet, das Jesaja hier beschreibt, liegt im Norden Israels. Klar, Galiläa westlich des Jordans. Dieses Galiläa im Norden Israels hatte man genannt das Galiläa der Heiden. Und das war die Region, die als erstes von der assyrischen Invasion heimgesucht und eingenommen worden war. Das war die Region, in der die politisch finstere Zeit für Israel begann, die heidnische Vorherrschaft sich ausbreitete. Und seit 732 vor Christus wurde es dann sogar assyrische Provinz unter Tiglat-Pileser III. Und von hier aus wurde schließlich auch das Nordreich dann circa 10 Jahre später deportiert und nach Assyrien abtransportiert. Aber auch das Südreich, wir sagten es schon, gerät in dieser Zeit zunehmend in die Abhängigkeit von Assyrien und die Luft wird zunehmend dünner. Und schauen Sie, was Jesaja jetzt sagt. Der Weg am Meer. Das war die internationale Straßenverbindung, die assyrische Armee benutzte beim Angriff gegen Israel. Er sagt, hat er in früherer Zeit in Schmach gebracht, das Land Sebulon, so wird er hernach zu Ehren bringen, den Weg am Meer. Und damit sagt Jesaja, Leute, diese Region, die für eure Niederlage steht und für eure Schmach und für eure Hilflosigkeit und Ohnmacht, diese Region, über die hinweg die Feinde kommen und euch fertig machen werden, die will ich wieder zu Ehren bringen. Das heißt, derselbe Weg, über den die Feinde Verderben in euer Land brachten, wird der Weg sein, auf dem ich euch die Rettung bringe. Aber wie soll das geschehen? Warten wir noch einen Moment ab. Und dann wird der Hoffnungston immer lauter. Das Volk, Vers 1, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen, im Finstern Lande, da steht eigentlich im Lande der Todesschatten, scheint es hell. Merken Sie den ganz anderen Ton. Plötzlich wird die Finsternis durchbrochen werden. Sie wird nicht das letzte Wort haben. Und wir wissen, wenn wir Jesaja bis dahin schon gelesen haben und weiterlesen, dass das alles durch eine Person gebracht werden wird. Der ganze Jesaja kreist um die eine Person, die das Licht bringt, nämlich den Messias. Und er sagt, Leute, passt auf, wenn er kommt, Vers 2, dann wird er euch Freude bringen und Freiheit, Vers 3. Hören Sie, Vers 2, du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Er wird die Freude bringen, wenn er kommt. Spüren Sie diesen Gegensatz zwischen den Versen davor und dem, was jetzt angekündigt wird und dann weiter. Er wird auch die Freiheit bringen. Ja, die Israeliten hatten so viel verloren. Sie hatten den Krieg gegen die Assyrer verloren. Sie hatten den Ertrag ihrer Felder verloren. Und Jesaja sagt, der Messias wird euch wieder Grund zum Jubeln geben. Und dieser Druck wird endlich mal wieder aufhören. Und dann schaltet er wieder ins prophetische Perfekt um. Also dann redet er wieder im Vergangenheitstempus, als ob es schon geschehen wäre. Vers 3, du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen wie am Tage Midians. Das ist bei Jesaja ja immer so großartig, der hat so eine saftige Sprache. Ne? Er bedient sich so krasser, farbiger Begriffe, sodass wir das Ganze richtig vor Augen haben. Er sagt hier, er wird den Stecken des Treibers und das drückende Joch zerbrechen. Der Messias wird kaputt machen, was euch kaputt macht. Der Messias wird euch die Last abnehmen, die wie ein drückendes Joch auf eurer Schulter liegt. Du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter. Und wir sehen richtig, wie sie darunter niedergedrückt werden. Er wird euch das abnehmen. Eure Bedränger werden euch nicht länger quälen dürfen mit dem Stecken ihres Treibers. Und damit erinnert Stecken ihres Treibers am Tage Midians, damit erinnert Jesaja an ein Ereignis, das die meisten kannten. 500 Jahre lag es zurück. Da hatte Gott in übernatürlicher Weise eingegriffen und sein Volk beschützt. Das war damals die Befreiung von den Midianitern gewesen. Das können Sie in Römer 7 nachlesen. Wo Gideon mit ganz wenigen Mitstreitern die Feinde, die Israel angegriffen hatten, mit großer zahlenmäßiger Überlegenheit, wo Gideon die im Auftrag Gottes besiegt hatte. Und Jesaja sagt, so wird es wieder sein, wie vor 500 Jahren. Der Messias wird euch Sicherheit bringen und Freude bringen und Freiheit bringen. Und dazu wird er alles entmachten, was euch zerstört. Und er wird alles verbannen, was euch bedroht. Und das sagt dieser wunderbare Vers 4. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, stellen Sie sich eine feindselige Armee vor, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Jeder Stiefel, der jetzt noch mit Gedröhn einhergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Gericht verzehrt werden. Das heißt, alle feindlichen Mächte werden besiegt werden. Jedes Gericht stirbt an einem größeren Gericht. Ja, Gott lässt es zu und Gott schickt die Assyrer sogar, dass sie Israel für seinen Ungehorsam richten. Aber er wird die Assyrer selber richten und entmachten. Jedes Gericht stirbt an einem größeren Gericht. Und der letzte Richter wird der Messias selbst sein. Und aus diesem letzten Gericht wird er seine Leute herausführen zu neuem Heil. Und dann schwingt in diesen Worten des Jesaja natürlich auch schon die zukünftige Perspektive des tausendjährigen Reiches mit. Wenn er in Vers 4 sagt, jeder Mantel durch Blut geschleift wird verbrannt, vom Feuer verzehrt, und dann wird in Vers 6 nochmal auf das große Davidsreich verwiesen, dass er es Stärke und Stütze durch Gericht und Gerechtigkeit und durch Recht. Und wir wissen ja, dass Jesaja schon in Kapitel 2 dieses zukünftige tausendjährige Friedensreich, ohne die Zahl 1000 zu nennen, eindrücklich beschrieben hat. Das ist die Perspektive. Und jetzt gehen wir mal einen Schritt zurück und sagen, was hat Jesaja bis hierher schon gezeigt? Er hat gesagt, Leute, die Situation ist gefährlich, sie ist dunkel, sie ist angsteinflößend. Aber, Vers 23, es wird nicht dunkel bleiben. Denn, Vers 1, Licht wird die Dunkelheit durchbrechen. Vers 2, der Messias wird euch Freude bringen. Wie? Vers 3, er wird euch befreien vom Joch durch einen übernatürlichen Beistand. Und Vers 4, mit dieser Freiheit bringt er uns auch Sicherheit. Sicherheit gegenüber allen Feinden, die uns fertig machen und die uns niederdrücken wollen. Das ist die Ansage hier. Aber jetzt fragen wir, wie soll das gehen? Wie soll man sich das vorstellen? Die Menschen, die das hören, haben die assyrische Realität vor Augen. Das ist die Realität. Das Nordreich unter Fremdherrschaft, das Südreich bedrängt, die Machtverhältnisse eindeutig geklärt scheinbar. Und wir haben unsere Sorgen vor Augen, unsere Krankheit, die Angst um unsere Existenz, die scheinbar unauflöslichen Probleme mit den Menschen, die uns nahestehen, die große, große Frage, wie es mit meiner Zukunft weitergehen wird, der bange Blick nach oben, nach unten, zur Seite und immer noch keine Lösung und immer noch keine Antwort. Und der Druck wird stärker. Und wir fragen auch, wie soll das werden? Und ganz ehrlich, wenn der Text hier abbrechen würde und wenn er nicht in der Bibel stehen würde, dann müsste man denken, naja, das ist eine weitere schöne Utopie. Das ist ein Sehnsuchtslied, wie es alle Ideologen gesungen haben, von den Marxisten bis zu den Nazis, ein Wunschtraum von einer vermeintlich besseren Welt, nur leider passt die Wirklichkeit nicht dazu. Wie soll das jemals Wirklichkeit werden? Und glauben Sie mir, Jesaja hat diese Zweifel und Fragen bestimmt ähnlich bewegt. Aber der Text bricht eben hier nicht ab und er steht in der Bibel. Und Gott hat dem Jesaja eine ganz klare Antwort aufs Herz gelegt, die unsere Frage wirklich beantwortet. Gott hat das in dieses Prophetenbuch hineindiktiert. Auf unsere Frage, wie soll das gehen und wie sollen wir damit fertig werden, antwortet Gott mit einer Geburtsanzeige. Ist das nicht interessant? Gott sagt nicht, es wird einen bestimmten geschichtlichen Prozess geben, so wie das der Philosoph Hegel sich mal ausgedacht hat, und an dessen Ende wird dann etwas Großes stehen. Sondern Gott sagt, nein, ich werde persönlich eingreifen. Das ist die Botschaft der Geburtsanzeige. So wie Gott in Hesekiel 34 schon gesagt hat, die ganzen Hirten, die kümmern sich nicht wirklich um ihre Herde, die kümmern sich um sich selbst. Die arbeiten in ihrer eigenen Tasche, die basteln an ihrem eigenen Ruhm, aber sie kümmern sich nicht um die Herde. Und dann sagt Gott in Hesekiel 34, ich werde mich selbst meiner Herde annehmen. Sollen doch die Hirten bleiben, wo sie sind. Ich kümmere mich persönlich. Und schauen Sie, das ist die Botschaft dieser Geburtsanzeige. Auf unsere bange Frage, wo soll die Lösung herkommen gegen unsere Dunkelheit? Da schickt Gott kein kompliziertes Konzept. Gott schickt keinen theoretischen Weltrettungsplan. Gott schickt uns keine militärische Strategieskizze, keinen religiösen 10-Jahres-Plan. Sondern was schickt uns Gott? Eine Geburtsanzeige. Und mit dieser Geburtsanzeige weitet Gott die Perspektive endgültig auch über sein Volk Israel hinaus aus. Denn die Geburtsanzeige wendet sich an alle Welt, wie es Jesus ja selber dann gesagt hat, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Und schon bei Jesaja wird das immer, immer wieder ganz klar, dass Gott mit seinem Messias die ganze Welt im Blick hat und sucht. Zum Beispiel, nur ein Beispiel unter ganz vielen, Jesaja 49, Vers 6, wo Gott sagt, es ist zu wenig, dass du zum Messias gerichtet, dass du mein Knecht bist, nur die Stämme Jakobs aufzurichten und die zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du seist mein Heil bis an die Enden der Erde. Ja, die Geburtsanzeige richtet sich auch an die Heiden. Und darum dürfen wir, ihr Lieben, dieses zweifache Uns in Vers 5, denn uns ist ein Kind geboren und ein Sohn ist uns gegeben, ganz persönlich nehmen. Und wir dürfen da auch unseren eigenen Namen eintragen. Es geht nicht nur um die Finsternis, die die Assyrer in Israel verbreiten, sondern es geht auch um deine Finsternis und deine Angst. Und darum verschickt Gott seine Geburtsanzeige in alle Welt. Man hat gefragt, was hatten die ersten Leser von dieser Geburtsanzeige 700 vor Christus? Die mussten doch noch so lange warten auf den Messias. Ja, aber trotzdem war das auch für sie schon ein tiefer Trost, weil sie hören durften, Gott lässt uns nicht im Stich. Gott gibt uns nicht auf. Gott wird eingreifen. Und deshalb können wir ihm, auch bis es soweit ist, bis dieses Kind mal kommt, weiter vertrauen. Wir klammern uns an das, was er uns bisher offenbart hat und er wird am Ende alles gut machen. Und deswegen müssen wir nicht aufgeben. Und für uns, die wir diese Geburtsanzeige im Advent 2022 lesen, da ist die Sache ja viel einfacher. Wir erhalten also diese Geburtsanzeige in den Händen und wir können sie ja schon auf das Erdenleben des Messias gewissermaßen anwenden. Wir können das ja schon vergleichen, wie der Sohn, der da angekündigt wurde, das dann wirklich erfüllt und umgesetzt hat. Wir können diese Geburtsanzeige schon gewissermaßen mit seinem gelebten Leben übereinander legen. Und schauen Sie schon, der Vorspruch im Vers 23 ist ja ganz eng mit dem Leben Jesu verbunden. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Wo Gott sagt, dass er das Galiläa der Heiden, also dort, wo die Assyrer gewütet hatten, besonders zu Ehren bringen will. Wissen Sie, was knapp 800 Jahre später genau in dieser Region passiert ist? Da hat Jesus seine öffentliche Wirksamkeit begonnen. Und deswegen schreibt der Evangelist Matthäus in Kapitel 4, Vers 13, und Jesus verließ Nazareth und wohnt in Kapernaum, das am See liegt, im Gebiet von, Achtung, Sebulon und Naphtali. Damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, und da kommt unser Vers, der da spricht, das Land Sebulon, das Land Naphtali, das Land am Meer, das Land jenseits des Jordans, das heidnische Galiläa, das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen, und denen, die saßen am Ort und im Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Verstehen Sie, Jesus hat das eins zu eins umgesetzt. Auf dem Weg, auf dem die Assyrer das Unheil brachten, bringt er das Heil. Gott bringt die Rettung durch eine einzige Person. Und dieser eine wird die gesamte Last tragen. Das steht hier in Vers 5. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Das heißt, er wird sich mit seiner Macht der Nöte annehmen. Er wird die ganze Verantwortung tragen. Er wird die ganze Rechnung bezahlen. Wo lag die Last vorher? Das sehen Sie in Vers 3. Du hast ihr erdrückendes Joch, die Jochstange, auf ihrer Schulter. Verstehen Sie? Vorher lag die Jochstange auf unserer Schulter. Und jetzt wird das Ganze auf seine Schulter gelegt. Und die Herrschaft und die Verantwortung und die Aufgabe auf seine Schulter gelegt. Jetzt wird alles auf dieses eine Kind draufgepackt. Alles. Und er, dieses Kind mit den vier Doppelnamen, wird die Machtfrage ganz allein lösen müssen. Auch die Machtfrage über all das, was dir zu mächtig erscheint. Und wie er das tun wird, das zeigt Gott uns nun mit der verfrühten Geburtsanzeige. Diese vier Namen werfen ein helles Licht auf Jesus. Und sie verraten uns 700 Jahre, bevor er kommt, was er für uns sein wird. Was er uns bringen wird und wie er unsere Finsternis besiegen wird. Und deswegen möchte ich Sie einladen, verstehen Sie diese Geburtsanzeige Gottes bitte ganz persönlich. Denn Gott hat sie ganz persönlich so gemeint. Händel hat das in seinem Messias ja großartig zum Ausdruck gebracht, wo diese vier Namen an einer Stelle, ja, man könnte fast sagen, wie aus der Pistole geschossen, bejubelt werden. Ja, was er sein wird, der Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father und the Prince of Peace. Und das wollen wir uns jetzt angucken. Wer will Jesus für dich sein? Und das erste, der erste Doppelname, wunderbarer Ratgeber. Ein einzigartiger Name, wunderbar, das meint eigentlich übernatürlich. Da steht im Hebräischen das Wort Pelé. Das hat nichts mit Pelé zu tun aus Brasilien. Der war auch in gewisser Weise nun kein übernatürlicher Fußballer, aber ganz gut. Aber dieses wunderbar meint noch etwas anderes. Dieses Pelé meint wirklich wunderbar im Sinne von übernatürlichem Wunder. Dieses Wort wird verwendet für die Wunder Jahwes. Zum Beispiel in 2. Mose 15, Vers 11. Und Jesus wird so ein Ratgeber werden, ein übernatürlich wissender, helfender Ratgeber. Auch sterbliche Menschen können ja bisweilen gute und besondere Ratgeber sein. Ich hoffe, Sie haben gute Ratgeber. Ich bin dankbar, dass ich solche habe. Und ich möchte sie nicht missen. Aber der Rat, den Jesus Ihnen geben kann, der geht weit, weit darüber hinaus. Er ist der wunderbare Ratgeber. Wissen Sie, es gibt so viele Fragen, da wissen wir Menschen einfach nicht weiter. Aber Jesus hat einen völlig anderen Überblick, weil er ja Gottes eigener Sohn ist, weil er ja Gott selbst ist. Und wenn es um die entscheidenden Fragen geht, die Frage, wozu lebe ich? Die Frage, wie werde ich mit meiner Schuld fertig? Die Frage, was kommt nach dem Tod? Die Frage, welchen Sinn hat das Ganze überhaupt? Und worauf kann ich mich verlassen? Dann brauchen wir einen, der sich besser auskennt als wir selbst. Und das ist der wunderbare Ratgeber. Und wissen Sie, das gilt einerseits für diese entscheidenden Existenzfragen, die an jedem Menschen nagen, und das ist auch gut so. Aber das gilt auch für viele schwierige Entscheidungen und Weichenstellungen, die wir in diesem Leben treffen müssen. Wie oft kommen wir da an unsere Grenzen? Dass wir in eine Situation geraten, wo wir den Eindruck haben, wir stehen mit dem Rücken zur Wand und wir wissen einfach nicht, was jetzt richtig ist. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Und es scheint nicht irgendwo ein Ausweg sich aufzutun. Und wir grübeln und treten auf der Stelle. Wir brauchen Rat, der über unsere normalen menschlichen Lösungen hinausgeht. Und Gott schreibt es dir in seine Geburtsanzeige rein, mein Sohn, den ich dir schicke, der wird ein genialer Ratgeber sein. Und er wird dir Schritt für Schritt in all deinen großen und all deinen kleinen Fragen wirklich beistehen. Nun fragen wir, wie macht er das? Jesus macht es zunächst dadurch, dass er uns ein persönliches Verhältnis zu ihm anbietet, dass er uns wirklich einlädt, persönlich zu ihm zu kommen. Das bedeutet ja, Christ zu werden. Sich an Jesus persönlich zu wenden und zu sagen, Jesus, ich akzeptiere deine Diagnose über mein Leben. Ich akzeptiere das, dass ich ein verlorener Sünder bin durch meine Ignoranz gegenüber Gott, dem Vater und dir, der du eigentlich mein Herr sein willst. Und ich sehe ein, dass ich, wenn es nach dem gehen würde, was ich vorzuweisen habe, am Ende nichts anderes verdient hätte als die Hölle. Wenn ich mich messe mit meinem Leben an deinem Anspruch. Aber ich danke dir, dass du gekommen bist. Ich danke dir, dass du dein Leben gegeben hast. Und ich möchte mein Leben dir jetzt anvertrauen. Ich will das für mich gelten lassen, was du am Kreuz bewirkt hast, dadurch, dass du die Strafe trugst. Bitte verzeih mir auch meine Sünde und trage auch meine Strafe. Und nimm mich an. Nimm mich an, lass mich dein Nachfolger werden, lass mich geborgen sein bei dir, dem guten Hirten. So, das bedeutet ja, Christ zu werden. Das heißt, dass ich in ein persönliches Verhältnis zu Jesus eintreten darf und dass er dann auch mein persönlicher Berater wird. Das heißt, ich darf zu Jesus beten. Ich darf wirklich zu ihm kommen und sagen, Herr, ich muss hier eine Entscheidung treffen. Und du siehst mich und du siehst meine ganze Ratlosigkeit und ich weiß es wirklich nicht, Herr. Du musst mir jetzt helfen. Ich brauche deine Hilfe. Und das wird Jesus auch tun. Nicht dadurch, dass wir plötzlich eine Stimme hören oder eine Erscheinung haben, sondern wie macht das Jesus? Jesus hilft uns, sein Wort zu verstehen. Dass wir sagen, Herr, lass mich wirklich erkennen. Was bedeutet es nun, die Bibel darauf anzuwenden? Und manchmal macht Jesus das dadurch, dass er uns einen anderen Christen über den Weg schickt. Und der uns plötzlich ein Licht auf unsere Situation werfen kann, auf das wir nie gekommen werden. Aber das macht letztlich Jesus. Und Jesus lotst uns so durch unser Alltagsleben hindurch, dass er bestimmte Türen öffnet, dass er andere Türen schließt. Manchmal müssen wir warten, es geht nicht mal so auf Knopfdruck, aber er will uns raten. Und schauen Sie auch mal darauf hin, sich die Evangelien an, wie die Menschen zu Jesus gekommen sind. Denken Sie da in Matthäus 8 zum Beispiel an den Hauptmann von Kapernaum, ne? der nicht mehr weiter wusste, weil er wirklich mitgelitten hat. Mit dem, von dem er da berichtet, als der Hauptmann hineinging, als Jesus nach Kapernaum hineintrat, der Hauptmann zu ihm, der sprach, Herr, mein Knecht liegt zu Hause, ist gelähmt und leidet große Qualen. Herr, und ich kann nicht einfach zugucken. Ich weiß aber nicht, was ich tun soll. Herr, du musst dich erbarmen. Oder denken Sie an Nikodemus. Nikodemus, der Johannes 3, der die Wahrheit rauskriegen wollte, der wissen wollte, ich bin so ein frommer Mann, aber bin ich überhaupt noch auf dem richtigen Weg? Und der sich keinen anderen Ausweg wusste, als zu Jesus zu gehen. Und Jesus hat ihn an die Hand genommen und ihn Schritt für Schritt zur Erkenntnis der Wahrheit geführt, sodass Nikodemus dann am Ende so mutig war, Jesus zu bekennen, indem er für eine Beerdigung sorgte, die eigentlich kriminell war. Eigentlich hätte er das gar nicht machen dürfen. Aber Jesus hatte ihn gewonnen. Jesus hatte ihm gezeigt, was der Weg ist, der zum Ziel und zur Wahrheit führt. Und schauen Sie, das ist unser großes Vorrecht als Christen. Wir haben den besten Ratgeber, den man sich denken kann. Wir kommen in Schwierigkeiten, oft die genauso groß sind wie die Schwierigkeiten von Nichtchristen. Aber wir haben den besten Ratgeber. Und er will uns helfen, die Bibel richtig anzuwenden. Und er orchestriert und lenkt die Situation in unserem Leben, sodass es am Ende richtig wird. Das ist das Erste. Aber Jesus weiß nicht nur alles, sondern Jesus kann auch alles. Und so wird bei Jesus dann der Rat zur Tat. Und das sehen wir an dem zweiten Doppelnamen. Wunderbarer Ratgeber, Gott Held. Oder starker Gott, the mighty God, tönt es bei Händel. Und wissen Sie, Jesus weiß nicht nur den besten Rat, sondern Jesus hat auch die Macht, das Beste und Richtige in deinem Leben durchzusetzen. Deswegen steht ja in Vers 5, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Er steht über den Machtverhältnissen dieser Welt. Und diese Macht, die konnte man dem kleinen Kind in der Krippe natürlich noch nicht ansehen. Aber den Propheten hatte Gott es schon längst offenbart. Und die Engel haben es in der heiligen Nacht verkündet. Und im Weihnachtsoratorium hat Bach das den Engeln in den Mund gelegt. Und an dieser Stelle im Weihnachtsoratorium, in diesem Choral, hat man den Eindruck, die Engel zitieren hier aus der Geburtsanzeige von Jesaja 9. Brich an, o schönes Morgenlicht, und lass den Himmel tagen, also lass es hell werden. Du Hirtenvolk, erschrecke nicht, weil dir die Engel sagen, dass dieses schwache Knäbelein soll unser Trost und Freude sein, dazu den Satan zwingen und letztlich Frieden bringen. Und der Erwachsene Jesus hat es dann bewiesen. Er hat die Kranken geheilt, er hat die Toten auferweckt. Er hat besessene Menschen von ihren Dämonen befreit. Und er hat endgültig den Tod besiegt durch seine Auferstehung. Und so wurde es immer, immer deutlicher. Dieser Jesus gehört nicht in die Reihe der Propheten und Apostel, sondern er gehört auf die andere Seite. Er ist Gottes eigener Sohn. Er ist Gott selbst, der Messias. Und schon Jesaja berichtet ja in Jesaja 7, dass er geboren werden wird durch ein Wunder, durch eine Jungfrauengeburt. Also dieser zweite Name, den das Kind hier bekommt, Gott hält. Das heißt im Hebräischen El Gibor. Das ist ganz eng verwandt mit dem Titel, mit dem Gott sich dem Abraham vorgestellt hat. Da hat Gott sich dem Abraham vorgestellt als der El Shaddai. Der El Shaddai, das ist der alles vermögende Gott, der die totale Macht hat. Und der El Gibor, das ist der Name, der jetzt diesem Kind gegeben wird, macht deutlich, das ist Jesus. Der wird alle Macht haben. Er wird Gott sein. Und darum hast du allen Grund, dich an ihn zu wenden. Darum hast du allen Grund, ihm ganz zu vertrauen. Er ist ein wunderbarer Ratgeber. Und er ist der starke Gott. Er hat alle absolute Autorität. Und trotzdem, und jetzt kommt das Dritte, ist er nicht fern, ist er nicht unerreichbar, sondern Jesus will für dich zugleich eine ganz liebensvolle Vertrauensperson sein. Und das macht Gott mit dem dritten Namen deutlich, den er in diese Geburtsanzeige hineinsetzt. Also wunderbarer Rat, starker Gott und das dritte, ewig Vater. Everlasting Father. Im Hebräischen diese beiden Begriffe für Vater und ewig ganz eng zusammengestellt. Aviat. Das ist überraschend, ne, dass Jesus hier Vater genannt wird. Denn wir wissen ja in der Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist ist er der Sohn. Aber warum wird er ausgerechnet in dieser Geburtsanzeige Vater genannt? Weil Gott damit die Art seiner Herrschaft beschreibt. Der Messias wird herrschen als ein väterlicher Herrscher. Ein väterlicher Herrscher, der seine Leute beschützt, der gut für sie sorgt und bei dem sie darum Geborgenheit finden. Vater auf ewig. Franz Delitzsch beschreibt in seinem wissenschaftlichen Kommentar zu Jesaja ganz wunderbar, welche Nähe Gott uns in diesem Sohn schenkt. Und er sagt, er wird hier beschrieben durch diesen dritten Namen als ein in Ewigkeit zärtlicher, treuer und weiser Erzieher, Pfleger und Versorger der Seinen. Er ist ewig Vater als ewig liebreicher König, wie im Psalm 72 schildert. Zitat Ende. So beschreibt es Franz Delitzsch als zärtlicher, treuer und weiser Erzieher, Pfleger und Versorger der Seinen. Und so haben wir den Vater auch im Alten Testament immer wieder benannt. Der Vater sorgt für Fürsorge für Hilflose. Der Vater erzieht diejenigen, die den Weg noch nicht alleine gehen können. Der Vater erbarmt sich über diejenigen, die sich verrannt haben und wieder zurück wollen. Nicht Psalm 103, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt. So erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Das heißt, die ihn ehren und zu ihm flüchten. Also Jesus wird eine väterliche Herrschaft entfalten und zugleich, auch deswegen passt der Vatername hier, enthüllt uns Jesus ja endgültig das Wesen des Vaters im Himmel. Das muss man sich mal vorstellen. Diese vollkommene Verbindung von völliger Heiligkeit und völliger Liebe, von totaler Gerechtigkeit und gleichzeitiger Barmherzigkeit. Und wir Menschen können, solange wir hier auf dieser Erde sind, es nicht ertragen, Gott zu sehen. Wir würden vor seiner Heiligkeit sofort vergehen, sagt die Bibel. Aber Jesus zeigt uns das Gesicht des Vaters. In Jesus kommt uns der Vater nochmal auf eine menschliche Weise ganz nah. Und deswegen hat Jesus das ja auch gesagt in Johannes 14, als er gefragt wird vom Philippus: Herr, zeige uns den Vater. Wie sollen wir uns den Vater vorstellen im Himmel? Und was sagt der Herr Jesus? Solange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du denn, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst aus. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke. Glaub mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Also Jesus herrscht väterlich und er bringt uns den Vater mit einem menschlichen Gesicht in diese Welt. Und er ist ewig Vater. Das heißt, diese Gemeinschaft mit Jesus bleibt ewig. Wer den Kontakt zu Jesus aufgenommen hat, wer sich unter seine Herrschaft geflüchtet hat, wer ihn als persönlichen Erlöser angerufen hat, den wird Jesus nicht mehr loslassen. Er sagt, niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Das heißt, egal wo du dich gerade aufhältst, egal wie einsam du dich fühlst, vielleicht heute Abend wieder, wenn du allein bist in deiner Wohnung und sagst, ja schön, ich war im Gottesdienst, das hat mich eine Zeit lang getröstet, aber jetzt sitze ich wieder hier. Dann darfst du wissen, er ist wirklich da und er ist dort genauso bei dir, wie er hier bei dir ist. Er wird dich nicht loslassen. Er sieht deine Situation und selbst, wenn wir einmal diese Welt verlassen müssen, wird er immer noch da sein. Er, der Vater auf ewig, der versprochen hat, uns das ewige Leben zu schenken. Der ewig Vater schenkt allen, die an ihn glauben, das ewige Leben. Und damit kommen wir schon zum letzten Namen, wenn wir fragen, wie macht er das eigentlich? Und warum kann das ausgerechnet Jesus und nur Jesus? Warum kann nur Jesus dir garantieren, dass du im Himmel ankommst? Und das verbirgt dir sein vierter Doppelname. Also wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater auf ewig und der vierte und letzte Name, Fürst des Friedens, Friede, Fürst, Prince of Peace. Er ist der König, der den wahren Frieden bringt. Und das Wort, was hier im Hebräischen steht, heißt Zar Shalom. Kann man sich gut merken, weil Zar, das kennen wir irgendwie. Und wissen Sie, das Zar steckt schon in dem Wort für Herrschaft. Also wir haben hier zweimal dieses Wort Herrschaft in Vers 5. Uns ist ein Kind geboren, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und in Vers 6 nochmal, auf dass seine Herrschaft groß werde. Da steht jeweils das Wort Misra. Und in diesem Wort Misra ist enthalten das Wort Zar. Also er ist der Fürst, der diese Herrschaft bringt. Und er ist ein Fürst des Friedens. Das heißt, Kennzeichen seiner Herrschaft wird sein, dass er alle Unterdrückung besiegt und uns in die Freiheit führt. Seine Herrschaft unterjocht uns nicht, sondern befreit uns. Dieser Friede ist etwas völlig anderes als ein brüchiger Waffenstillstand. Das hebräische Wort, was hier steht, kennen Sie alle, Shalom. Und Shalom bedeutet eben, alles ist gut und heil. Keine Angst, Getrostheit. Getrostheit, die sogar im Leid trägt, so wenn Sie an das Lied von Horatio Spafford denken, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben, doch allerzeit singt mir es wohl in dem Herrn. Das ist dieser Friede, der auch jetzt, wo noch nicht alles vollkommen ist, trotzdem schon da ist, weil Gott da ist. Wenn Friede mit Gott. Und schauen Sie, das ist das Allerwichtigste an diesem Shalom. Dieser Shalom, der unser ganzes Leben meint, dass alles gut wird, dass am Ende keine Frage offen bleibt und kein Leid unbeantwortet. Die Grundlage all dessen, das Wichtigste an diesem Shalom, ist der Frieden mit Gott. Die Versöhnung mit Gott. Dass du mit dem im Reinen bist, dem du dein Leben verdankst und der das letzte Urteil über dich sprechen wird. Schauen Sie, nichts wäre weniger selbstverständlich, als Frieden mit Gott zu haben. Nichts wäre weniger selbstverständlich. Der Graben unserer Schuld, unserer Versäumnisse, unseres Egoismus, unserer Borniertheit ist einfach viel zu tief. Und das merken wir in dem Augenblick zum Beispiel, wo wir uns nur mal als Spiegel das Doppelgebot der Liebe, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und deinen Nächsten wie dich selbst. Sobald wir uns das vor Augen führen, ist uns das auch klar, wenn wir einigermaßen ehrlich sind. Und deshalb hat nur Jesus die Macht, uns diesen Frieden mit Gott zu bringen. Und das ist sensationell, wie er das macht. Auch das steckt schon in dem Wort Shalom. Sie müssen wissen, in einer ganz bestimmten grammatischen Form bedeutet Shalom Vergeltung oder Bezahlung. Also wenn Sie in Israel eine Rechnung erhalten und die offene Summe bezahlen und wenn die Rechnung dann quittiert wird, vielleicht mit einem Stempel, dann steht da drauf eine Form von Shalom. Ich glaube, es ist Nishalom. Und das heißt, die Rechnung ist beglichen. Sie sind jetzt schuldenfrei. Es ist bezahlt. Und so, nur so wird Jesus unser Fürst des Friedens, dass er die Rechnung bezahlt, dass er sein Leben dazwischen wirft und die Strafe auf sich zieht, die uns vernichtet hätte. Und darum wird Jesaja später dann in Kapitel 53 schreiben, die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Genau das ist es. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Shalom hätten. Er bezahlt für unseren Shalom, damit wir nicht verloren gehen und in die Hölle kommen, damit wir gerettet werden, damit wir schon mitten in diesem Leben auch den heiligen Gott als unseren Vater vertrauensvoll anrufen dürfen. Und nachdem das geschehen ist, die Strafe liegt auf ihm, damit wir Shalom hätten, kann Paulus ausrufen in Römer 5, durch den Glauben haben wir was? Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist die Antwort. Er ist der Fürst des Friedens. Er ist der, der die Macht hat, uns mit Gott zu versöhnen. Und darum haben wir durch den Glauben an diesen Jesus Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und das alles steht schon in der Geburtsanzeige bei Jesaja. Was für eine Anzeige, was für ein Kind. Und am liebsten möchte man mitsingen im Weihnachtsoratorium. Ich lese es nochmal, weil das so schön ist. Brich an, o schönes Morgenlicht, und lass den Himmel tagen. Du Hirtenvolk, erschrecke nicht, weil dir die Engel sagen, dass dieses schwache Knäbelein soll unser Trost und Freude sein, dazu den Satan zwingen und letztlich Frieden bringen. Bach hat's kapiert. Und er hat auch selbst an diesen Jesus geglaubt. Und viele Zeitgenossen, die das in diesen Tagen in den Konzertsälen und in den Kirchen singen und hören. Wir waren letzten Sonntag bei uns Hannover in einer wunderschönen Aufführung des Weihnachtsoratoriums. Und wenn ich die Chöre dann so singen sehe, dann frage ich mich oft, wer von euch begreift, was das bedeutet, was ihr singt? Und man kann immer nur hoffen und beten, dass es möglichst viele sind, was diese unheimlich verändernde Wahrheit bedeutet, dass Jesus der Friedefürst ist. Weißt du es? Dieser Friede ist ja für uns gedacht. Und dann ein letztes überraschendes Detail an dieser Geburtsanzeige. Normalerweise sagen das ja die Eltern, uns wurde ein Sohn geschenkt. Oder wie ich das gestern in der Mail bekommen habe, eine Tochter ist uns geboren, schrieb der Gute. Schauen Sie, was steht hier? Hier sagen das die Zuschauer, die staunend das Wunder betrachten. Hier sagt es das Volk, das im Finstern wandelt. Uns ist ein Sohn geboren und ein Kind geboren und uns ist ein Sohn gegeben. Verstehen Sie? Das ist die Umkehrung der Besitzverhältnisse. Gott sagt nicht, wir, die heilige Trinität, Majestätsplural, sondern hier in dieser Geburtsanzeige dürfen es schon die sagen, zu denen er kommt, uns ist ein Sohn gegeben und uns ist ein Kind geboren. Die Umkehrung der Besitzverhältnisse. Gott gibt seinen Sohn her und legt ihn in unsere Hände. Das heißt es. Gott legt ihn in unsere Hände, seinen eigenen Sohn. Ich werde es nie vergessen, als ich mein Theologiestudium begonnen habe, bevor ich nach Göttingen und Tübingen ging, war ich zunächst in Krelingen. Das ist so ein christliches Zentrum im Norden Deutschlands, bei Walsrode in der Nähe. Und da waren Theologiestudenten und ein Seniorenheim und eine Drogenrehabilitation, alles so auf einem großen Gelände. Und dann gab es zu Weihnachten eine gemeinsame Weihnachtsfeier, bei der alte Gründer dieses Werkes, der inzwischen schon längst heimgegangen ist, Pastor Heinrich Kemner, immer eine Andacht hielt. Und ich werde nie vergessen, wie er die Andacht hielt hier über unseren Vers. Und er leitete das so ein, dass er erzählte von einer Missionsreise, die er nach Afrika gemacht hatte. Und dann gab es einen bewegenden Abschied am Flughafen und dann kamen noch viele der Leute dort. Und einer von denen legte Kemner zum Abschied gewissermaßen ein kleines farbiges Baby in den Arm. Und nun hatte er dieses farbige Baby und seine Frau kickte schon Schrecken, so nach dem Motto, sollen wir das jetzt mitnehmen? Und was machen wir damit? Und Kemner hat das erzählt, ich glaube, er hat es am Ende nicht mitgenommen, aber Kemner hat das erzählt, um zu sagen, so macht es Gott. Gott legt uns sein Kind in die Hände. Gott legt uns sein Kind in den Arm und die Frage ist, was machst du jetzt damit? Was machst du mit dem Kind, das Gott dir auf diese Weise in die Arme legen will? Diese Frage muss jeder beantworten, der diese Geburtsanzeige liest. Was machst du mit Gottes Kind? Jesus fordert persönliche Aufnahme. Er drängt darauf, persönlich Einlass zu finden in deinem Leben, dass du dein Herz öffnest, dass du bereit bist zuzugeben, dass du ihn brauchst Und das ist das Faszinierende auch an diesem Kind. Dieses Kind wird einmal das letzte Wort über die Weltgeschichte sprechen. Er wird dann der endgültige König sein, vor dem sich alle zu beugen haben. Und auch das steht schon in der Geburtsanzeige, in diesem letzten Vers 6, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Und dass das geschieht, dafür wird sich Gott mit seinem Eifer verbürgen. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Gott garantiert, dass es so kommen wird. Und so sehen wir am Ende diese Spannung, die Weihnachten umschließt. Auf der einen Seite schon der Hinweis auf die große Macht und die Ankündigung, dass Gott durchziehen wird zu seiner Zeit. Aber diese Macht kommt in einem Kind. Verstehen Sie, Gott beginnt diesen Weg mit einem Säugling. Und Gott entlarvt dadurch alle vermeintliche menschliche Stärke in ihrer erbärmlichen Schwäche. Gott beginnt das alles mit einem Säugling. Und er entlarvt dadurch alles, was wir so fürchten, all dieses menschliche, großkotzige und Geprahle und Gehabe. Er entlarvt damit alle vermeintliche menschliche Stärke in ihrer erbärmlichen Schwäche. Schauen Sie, was hier in Vers 3 steht, dieses drückende Joch, die Jochstange, der Stecken des Treibers oder in Vers 4, der Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht, das wirkt so beängstigend und bedrohend und du weißt genau, was dich in deinem Leben bedroht. Aber es ist nichts. Es verfliegt vor der Macht dieses Kindes, der Messias ist. Und so wird der Herr Jesus zu diesem ultimativen Friedenskind, das der Häuptling von Himmel und Erde in die Hände seiner Feinde legt. Und Paulus wird in 2. Korinther 5 schreiben, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Damit kommen wir zum Schluss. Als Don Richardson diese Tradition der Savis verstand, da war ihm sofort klar, wie er diesem hartherzigen Stamm jetzt das Evangelium bringen musste. Das war die Entdeckung. Sie müssen wissen, bis dahin hatte Don Richardson erfolglos alles Mögliche versucht, an die Herzen dieser Menschen heranzukommen. Und es prallte alles ab. Und da hat er für sich schon beschlossen, endgültig abzureisen. Es lag eine ganz ernüchternde Zeit hinter ihm. 1962 war er mit seiner Frau Carol, einem kleinen Baby, dort angekommen. Er hatte mühsam die Sprache gelernt. Eine Sprache, bei der es 19 Zeitformen für ein Verb gibt. Beschwert euch nie mehr über Englisch oder Latein. Ja? 19 Zeitformen für ein Verb. Er hat das alles versucht. Und es hat alles nichts geholfen, bis das Friedenskind auftauchte. Und da wusste Richardson genau, das ist das Wunder von Weihnachten. Und noch viel mehr, Gott gibt sich in Menschenhände, um Frieden mit seinen Feinden zu machen. Und von da an fanden viele Savis zum lebendigen Glauben an Jesus. Und es durfte dort eine große christliche Gemeinde entstehen, weil sie verstanden hatten, Gott hat uns lieb. Er hat sein Friedenskind in unsere Hände gelegt. Und dabei riskiert der Häuptling des Himmels noch viel mehr als der Häuptling der Savis. Der Häuptling der Savis konnte immerhin hoffen, dass sein Sohn am Leben bleiben würde. Der Häuptling des Himmels wusste genau, dass sein Sohn sterben würde. Und trotzdem gab er uns Jesus, sein Friedenskind, und ließ schon 700 Jahre vorher diese Geburtsanzeige aufsetzen. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt wunderbarer Ratgeber. Gott hält, Vater auf ewig, Fürst des Friedens. Es genügt nicht, dass du nur darüber staunst. Hast du ihn schon aufgenommen? Allmächtiger Gott, wir können dich nicht genug anbeten und dir nicht genug dafür danken, dass du das wirklich gemacht hast, Herr. Dass du deinen Sohn gegeben hast, dass du dich so frühzeitig auch uns gegenüber festgelegt hast. Und Herr Jesus, dass du all das eins zu eins erfüllt hast, was dort Jesaja schon im Auftrag Gottes aufschreiben durfte, Herr. Und wir danken dir, dass du so persönlich auf uns zukommst und dass du zugleich alle Macht hast, Herr. Dass deine persönliche Nähe stark ist und deine Stärke voller Liebe. Ach so, gib doch, dass uns das immer wieder ans Herz greift, dass wir das nicht einfach nur kühl hören können, Herr, sondern immer wieder neu darüber staunen und dich anbeten, dass du uns so sehr liebst, Herr. Und wir wollen dich bitten, für alle, die das jetzt hören, vielleicht hier in diesem Raum oder auch über die Übertragung, Herr, und die noch nicht diesen persönlichen Schritt gegangen sind, die dich noch nicht wirklich aufgenommen haben in ihr Leben, Herr, gib doch, dass noch mancher von ihnen erkennt, wie sehr wir dich brauchen, Herr, und dass deine Geburtsanzeige eine Einladung ist. Eine Einladung ist, zu dir zu kommen und dir unser ganzes Leben zu geben. Hab Dank, dass du der bist, der du bist. Du lieber, guter Herr. Amen.